eine frenetische Angst davor, was die Welt könnte über uns denken. Es ist zu viel. Es ist zu viel. Sorry, es ist nicht gegangen. Für wie blöd halten wir uns eigentlich? Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen in meiner kleinen Mühle zu einer neuen Ausgabe von The Daily Mill. Wir haben heute Dienstag und wir haben den Internationalen Tag für das Recht auf Wahrheit gewidmet den Opfern von schweren Menschenrechtsverletzungen. Der Internationale Tag für das Recht auf Wahrheit von der UNO ins Leben gerufen. Weißt du, wie es euch geht? Wenn irgendwelche Behörden oder internationale Organisationen von Wahrheit reden, dann finde ich das immer relativ belustigend. Wir haben den Tag für das Recht auf Wahrheit. Gilt das auch für uns ganz normale Bürger? Haben wir auch das Recht auf die komplette Wahrheit bei allem schon? Wäre schön. Würde mich freuen. Aber ist leider nicht so. Wir schauen rein in die Daily Watch. Da bin ich auf eine Schlagzeile gestossen und bin zuerst ganz für einen kurzen Moment sehr, sehr beunruhigt gewesen. Leset selber. 60% so hoch ist der Anteil nordafrikanischer Asylbewerber in der Schweiz, die einer Straftat beschuldigt werden. Eine Story aus der Weltwoche. Ja, und das tönt natürlich nicht gut. Meine Güte, das ist ein höherer Anteil. 60% Nordafrikaner. So, das würde ja bedeuten, dass wir irgendeinen Überhang haben von Migranten in der Kriminalitätsstatistik. Und ich will das einfach nicht glauben, weil man sagt uns doch immer ganz etwas anderes von der Politik. Ich bin aber zuerst beunruhigt und dann ist mir in den Sinn gekommen. Nein, gemach, ruhig, Brauner, ruhig. In meiner eigenen Sendung habe ich ja darüber berichtet, dass die Justizminister Beat Janz bereits alle nötigen und möglichen Massnahmen eingeleitet hat, um der Kriminalität durch Migranten irgendwie Herr zu werden. Ja, er hat ja schon einen runden Tisch aufstellen lassen. Erinnert euch an meine Sendung, ich habe es euch erklärt. Er hat einen runden Tisch aufstellen lassen und seine Leute beobachten jetzt an dem runden Tisch alle renitenten Täter einzeln. Wirklich einfach so. Jawohl, ja, also da macht er. Und mehr, hat er uns erklärt, können wir nicht machen. Was kann man denn konkreter machen, hat er uns gesagt, Beat Janz. Das heisst, wir sind auf steilem Kurs. Die Schlagzeile da mag im Moment zutreffen, wird sie aber bald nicht mehr. Wir sind dran, der horrende Prozentsatz von 60% nordafrikanischer Asylbewerber in der Kriminalstatistik. Wir sind wirklich drauf und dran, den zu senken auf gar nicht. Also 59% wahrscheinlich. Also es kommt gut. Apropos Bundesrat. Ein Gespräch mit dem Ignacio Cassis bei SRF. Bald wird über die SVP-Initiative 10 Millionen sind genug abgestimmt. Wäre bei einer Annahme der bilaterale Weg für längere Zeit zu? Mit diesem einfachen und falschen Rezept würden wir viele Fragen in der Welt aufwerfen. Was macht die Schweiz? Wieso? Das würde große Unruhe um uns herum mit sich bringen. Solche Unruhe brauchen wir in dieser schon sehr schwierigen Welt nicht. Das wäre selbstverständlich auch eine Hypothek für den bilateralen Weg. Jawohl, Worte des weisen Vorsitzenden Ignacio Cassis. Ich liebe es auch, wie überhaupt nicht suggestiv. SRF schon mal fragt, wer denn der bilaterale Weg, wer denn der, wird es denn nicht zusperren? Überhaupt nicht suggestiv. Sie tun überhaupt nicht mit der Frage schon den Weg vorspuren für den Cassis, um dann zu sagen, dass das gar nicht gut wäre. Was ich aber so liebe an der Antwort von Ignacio Cassis. Wir würden viele Fragen in der Welt aufwerfen. Ja, was macht die Schweiz? Wieso? Wieso haben eigentlich unsere Bundesräte? Wieso haben die immer so eine frenetische Angst davor, was die Welt könnte über uns denken? Sind wir in einem Bewerbungsverfahren? Oder in einem Casting? Wieso? Wieso macht man sich so viele Gedanken darüber, was andere über uns könnten denken? Wieso können wir uns nicht einfach auf die Frage konzentrieren, was ist für uns best? Und es ist uns einfach völlig wurscht, was der Rest der Welt denkt. Und übrigens wird wahrscheinlich ein grosser Teil vom Rest der Welt, sehr viele Leute auch in den Mitgliedsländern der EU, wird denken, schlau gemacht, gute Schweiz, ich verstehe euch. Ja, das macht Sinn, macht es so. Wir würden auch gerne bei uns begrenzen. Ich glaube, das geht bei den ganz normalen Menschen sehr gut an. Ein paar Diplomaten und andere Regierungsmitglieder, wo der Cassis dann muss reingehen und Käfele mitnehmen, die fänden es nicht prickelnd. Und er kommt dann zurück und jetzt alle müssen ausschimpfen lassen wegen diesen blöden Stimmbüchern, weil die ja gesagt haben zu dieser Initiative. Das ist nicht mein Problem, Ignacio. Das ist wirklich nicht mein Problem, ob du nachher diplomatische Probleme hast. Es geht ums Wohl des Landes. Ja, gut, also. Und dann weiter. Ein SVP-Kommuniqué nannte sie kürzlich eine strategisch gefährliche Figur. Nehmen Sie solche Worte noch persönlich oder stehen Sie drüber? Jeder Mensch hat Ratio und Herz. Man kann das mit dem Kopf in die richtige Schublade stecken, aber mit dem Herz muss man natürlich damit umgehen können. Das tut weh. Es ist je länger, desto schwieriger, exponierte politische Figuren zu finden, die das akzeptieren. Man muss sich heute als Bundesrat schon viel bieten lassen. Klinix, Ignazio, brauchst du ein Nasgüchli? Also ich habe einen ganzen Pack, ich habe aber nicht alle gegeben. 2-3 würde ich für mich reservieren, weil ich... Also, da hat mir ein Trout schaffen gemacht. Jetzt sind die so gemein mit dir. Das tut schon weh, ja. Nein, es ist schon so. Es ist immer schwieriger, zum Leute zu finden, die im Bundesrat werden, weil alle sind so gemein mit den Bundesräten. Darum haben wir auch bei jeder Bundesratswahl, wir finden da keine Kandidaten. Nein, es wird ja niemand mehr werden, ja. Nein, ist schon so. Ich merke ja, jeder Gemeindepräsident, zum Bruchteil von deinem Lohn, muss ich mehr, und zwar am Morgen, wenn er gar keine Gipfel holen, beim Dorfbeck, einen Grind werfen lassen als du. Du bist ziemlich abgeschirmt. Also von dort her, ich behalte meine Nasentücher für mich. Ich habe da viel mehr zu brüllen, da in meinem Studio, als du, Ignazio, in deinem schönen Büro. Dann schauen wir mal wieder bei ein paar linken Säckchen vorbei. Aus der NZZ. Neo-SP-Stadtrat Tobias Langenegger macht den Wahlkampf mit der Wohnungsnot. Nun will er trotz einer 1/4 Million Franken Lohn in seiner günstigen Wohnung bleiben. Das ist verlogen. Der Grossverdiener wohnt billig, beklagt aber die Verdrängung armer Leute aus der Stadt. Ja, er hat da irgendeine so eine Frage in Höhe. Weißt du, die Zürcher Spezialfälle, Genossenschaftswohnung irgendwie so 7.358, keine Ahnung, irgendwie Quadratmeter für irgendwie ein Apfel und ein Ei und wollte aus dieser Wohnung nicht raus, obwohl sich seine finanzielle Situation wahrscheinlich dort die Wahl im Stadtort leicht verbessert hat. Nehme ich doch einmal an. Aber seien wir mal ehrlich, ich habe gerade wertvolle Sendezeit versaut für etwas, wo wir schon lange wissen. Ich meine, da mit dem Wassersaufen, das gilt immer noch für die anderen. Sie selber, sie trinken den besten Wein. Das ist doch nichts Neues, liebe Küppli-Sozialisten. Gut, wir schauen in die letzte Arena rein. Da ist es gegangen um Waffenlieferungen, Export etc. Und der Mitte-Nationalrat Reto Nause, der hat eine ganz wichtige Botschaft.
Krieg in der Ukraine kann sehr schnell, sehr rasch auch die Schweiz bereichen. Und wenn man mit den NATO-Vertretern in Bern zum Beispiel diskutiert, haben wir diese Woche gemacht, sie gehen tatsächlich von einem Angriff auf Europa 2026 aus. Wenn der Muster... Oder 28, sorry.
Also, weisst du es denn jetzt genau? Da war ein bisschen Verwirrung in der Sendung. Ich bin jetzt ein bisschen verunsichert. Zuerst hat es geheissen, der Putin käme in diesem Jahr schon, 2026. Und dann ist er korrigiert worden. Jetzt geheissen, erst 2028 käme der böse Russ. Aber ganz sicher nicht 2027. Also, das kann man klar sagen. Also, hat er da twittert? Oder wieso weiss man? Also, dieses Jahr nicht. Das war ein Versprechen gewesen. Aber 2028 steht der Russ vor der Tür. Nicht 2027. Da ist schon, also, hat man da können mathematisch berechnen, oder wieso weiss man da? Weißt du, ich muss das terminieren, liebe Leute. Ich meine, ich habe einen Zivilschutzkeller. Ja, im Keller nehmen wir so einen Zivilschutz, weißt du, mit so, wirklich wie früher, mit dieser schweren Tür und so weiter. Und ich muss den Zivilschutzkeller einrichten. Ich meine, es hat dort schon, ich bin vorbereitet, unser Weinkeller ist dort. Darum kaufe ich auch kein Wasser. Also, Wein ist eine vollständige Mahlzeit, da wissen wir alle, hat auch alle Vitamine und Spurenelemente, die man braucht, ja. Aber ich würde es gleich gerne genau wissen, auf wen ich noch ein paar, keine Ahnung, Konserven, Gulaschsüppli oder so und einen Bunsenbrenner muss posten. Also, einige euch, wenn der Russ kommt. So. Und dann ist der Werner Salzmann von der SVP. Und dann bin ich auch wieder beruhigt gewesen, weil er sagt uns, wie wir Katastrophen verhindern können, wie wir uns vorbereiten können, angesichts von einer in sich einstürzenden Weltordnung und Verbrechen gegen das Völkerrecht und so weiter und den drohenden Krieg. Er hat klar gesagt, was wir machen.
Nicht in Panik ausbrechen, aber die Sachen ernst nehmen. Was euch alle betrifft, das ist Cyberangriff auf dem Handy und so weiter. Dort nichts anklicken, was ihr nicht kennt, einfach löschen.
Ja, ihr habt das gehört. So kann man sich gegen den Putin schützen und dagegen, dass alles kaputt geht. Wir müssen noch genau schauen, was bei E-Mail kommt und nicht auf jeden Link klicken. Ja. Also wenn die nächste Penisvergrößerung kommt, das Angebot zur Penisvergrößerung, nicht draufklicken. Vor allem nicht, wenn der Absender Vladimir69@kreml.ru ist. Dann bitte nicht draufklicken, Leute. Wie das öffnet dem Russ Tür und Tor, dass er uns nachher überfallen kann. Der Werner Salzmann hat das ganz genau evaluiert und er weiss, wie man den Krieg verhindern könnte. Am Schluss der Sendung, von der Arena, hat es wie immer eine Zusammenfassung gegeben von der Patti Basler. Schauen wir mal rein.
Was ist noch safe? Was ist noch sicher? Ich sehe schwarz, nicht nur rot. Nichts mehr ist sicher. Der Chuck Norris ist tot. Oder hat der Tod heute Nacht echt einfach eine nahe Chuck Norris-Erfahrung gemacht.
Nein, sorry. Nein, ich hatte den Clip länger laufen lassen. Ich wollte für eine Minute oder so die Zusammenfassung laufen lassen, aber ich schaffe es nicht. Ich habe Kraft nicht. Wirklich, ich habe Kraft nicht. Ich meine, ich halte viel aus. Nach über 140 Sendungen, ich halte wirklich viel aus. Aber Kombi bei Patti Basler, Kombi aus dem, was sie sagt, verbunden mit dem Wissen, dass sie glaubt, es sei lustig, verbunden mit ihrem Gesicht, es ist zu viel. Es ist zu viel. Sorry, es ist nicht gegangen. Geht selber schauen, wenn ihr schauen wollt. Auf Play SRF ist es online. Ich schaff's nicht. Wir bleiben beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch kurz. In Deutschland hat man sich dort über eine grosse Ungerechtigkeit aufgeregt. Beim ÖRR. Und zwar Kirchensteuern bzw. versteckte Kosten, die Kirchen auslösen. Bei nichts ahnenden Bürgern. Bitte sehr.
Wusstest du, dass du die Kirchen in Deutschland mitfinanzierst? Auch wenn du gar kein Kirchenmitglied bist? Raus aus der Kirche, keine Kirchensteuer mehr zahlen, Verbindung zur Kirche? Gekappt. Nicht ganz.
Die Kirchen haben nämlich noch eine andere Einnahmequelle neben der Kirchensteuer. Finanziert durch Steuern, die wir alle zahlen müssen, ob Mitglied oder nicht. Alle Bundesländer, bis auf Bremen und Hamburg, überweisen jedes Jahr einen Betrag an die katholischen und evangelischen Kirchen im Land. Wofür? Dafür, dass die Kirchen 1803 enteignet wurden, also ihnen wurden Grundstücke und Vermögenswerte genommen. Und dafür erhalten sie seit mehr als 200 Jahren Entschädigungszahlungen für entgangene Erträge. 2024 waren das zum Beispiel insgesamt 624 Millionen Euro. Jetzt
kommt. Verstehe ich das richtig? Das ZDF beklagt, dass Kirchen 624 Millionen Euro pro Jahr irgendwie aus Steuergeldern bekommen. Du, ZDF, ihr kommt pro Jahr, wenn ich richtig nachgeschaut habe, kommt ihr über 2,5 Milliarden Euro über den Zwangsbeitrag, wo ganz viele Leute auch nicht zahlen wollen. Und ihr regt euch darüber auf, dass Leute, die eigentlich keine Kirchensteuer zahlen wollen, gleich müssen irgendwie den Kirchen etwas abdrucken. Ernsthaft? Ist ja ehrlich. Ich beobachte das, ich habe es ja schon mal gehabt, in den letzten Tagen mal einen Clip. Es gibt mal in dem Feldzug gegen das Christentum im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu Deutschland. Keine Ahnung, wo da jetzt wieder herkommt, welche Agenda dahinter steckt, aber es ist offensichtlich. Es wird so wunderbar über den Ramadan berichtet, wie wunderschön das ist, und gegen die Kirche hauen sie im Moment. Aber ich habe keine Ahnung zu der Kirche. Ich habe keine Aktie dort. Ich bin nicht mal mehr Mitglied von der Kirche. Aber irgendwo habe ich das Gefühl, es geht gerade ein bisschen, ja, wieder unsere abendländische Kultur ans Eingemachte. Wir gehen weiter zum Daily Wahnsinn. Da zuerst ein ganz kleines Fundstück zum Aufwärmen. Arbeitnehmer. Kaum Ängste vor Jobverlust. Arbeitnehmer in Deutschland halten ihre Jobs für besonders sicher. Nur jeder Zweite bangt einer Studie zufolge um seinen Job. Heilandzeit. Nur jeder Zweite. Du, Zahlen sind relativ, gell? Also, nur jeder Zweite ist kaum. Also, wenn es jetzt 20% gewesen wäre, statt 50%, was hätte man denn für ein Wort verwendet, statt kaum? Sehr kaum. Ziemlich kaum. Also, nur jeder Zweite hat Angst um seinen Job. Ist Deutschland übrigens aber noch erklärlich, weil die anderen, jeder Zweite, die anderen 50%, die arbeiten schon beim Staat. Die müssen keine Angst haben um ihren Job. Also Angst haben eigentlich nur die jeder Privatwirtschaft, aber dort jeder. Von diesen 50% im Arbeitsmarkt, jeder. Dann habe ich gestern den Verschwörometer angeworfen zu dem Fall von Christian Ulmen, dem Schauspieler, und seiner Ex-Frau, der Colleen Fernandez. Wegen dem Sexskandal, wo er irgendwelche Deepfakes, so gefakte Pornos über sie gemacht hat, die er offensichtlich umgeschickt hat, so tun hat, wie wenn er sie wäre, mit Männern geflirtet hat und so weiter. Irgendeine üble Geschichte. Und ich habe dem Verschwörometer gesagt, klingt ein bisschen komisch. Ich habe das Gefühl, das ist Teil von einer Kampagne, wo es darum geht, um das Internet stärker zu kontrollieren. Man kann jetzt den Fall nehmen, die Politik nimmt jetzt den Fall und sagt, oh, schau mal, Deepfakes sind ein riesen Problem, darum brauchen wir eine Klarnamenpflicht, eine Identifikationspflicht im Internet. Das ist ein grosses Thema aus dem Fall heraus. Und ich habe einfach irgendwie im Urin gespürt, irgendetwas ist da komisch. Und jetzt, die letzten Tage, vor allem über das Wochenende gestern auch noch, ist Zeug aufgepoppt, und ich muss sagen, meine Verschwörungstheorie ist schon überholt. Sie ist schon zur relativ offensichtlichen Wahrheit geworden. Wirklich. Also, was haben wir da? Wir haben Frau Fernandez, die Ende 2024, an Weihnachten, ein Geständnis von Christian Ulmen, von ihrem Nach-Ehemann damals bekommen hat. Er hätte von ihr so Bilder erstellt und umgeschickt. Dann haben sie nachher noch fröhlich 2025 miteinander Werbespots gedreht. Jawohl. Irgendwann ist die Entscheidung gekommen, und im letzten Herbst 2025, zum Beispiel die Schlagzeile hier, aus der Frankfurter Allgemeine: Colin Fernandes fühlt sich nach der Trennung von Christian Ulmen bereit, neue Männer kennenzulernen. Vor allem die Dating-Apps reizen sie. Ja, klar. Du, da ist wo man nach der, wie hat sie es genannt, virtuellen Vergewaltigung, die sie erlebt hat, das ist doch da, was man nachher macht. Man stürzt sich auf Dating-Apps, um Männer, die man nicht kennt, kennenlernen. Ja, das dünkt mich völlig logisch. Ja, nein. Ja, weil man vertraut der digitalen Welt nach so einem Vorfall dermassen. Ja. Und dann ist jetzt, der März, eben die riesige Titelstory im Spiegel über alles, was angeblich so passiert sei. Frau Fernandes hat erzählt, was ihre Herr Ulmen angetan hat. Parallel dazu, wirklich parallel dazu, wir reden von Tagen, wo die Sachen zusammenhängen, liegt bei der deutschen Regierung eine Gesetzesvorlage bereit für eine Identitätspflicht im Internet und die Bestrebungen, zum Chats zu kontrollieren etc., also Eingriff in die Privatsphäre, parallel dazu. Und kaum ist der Spiegelartikel erschienen, kommen Politiker aus Deutschland und sagen, ja, das ist der Beweis, der Fall ist der Beweis, dass man das Gesetz, wo man jetzt zufällig, gerade jetzt bringt, auf die politische Ebene, dass man das unbedingt braucht. Glaubt denn irgendjemand ernsthaft, dass das ein Zufall ist? Und dann hat es so viel. Pfui, neben Schauplätze gäbe in dieser Geschichte. Hier zum Beispiel. Antje Hildebrand. Eine virtuelle Vergewaltigung ist fast noch schlimmer als eine reale. Sie passiert unter den Augen der Öffentlichkeit. Antje Hildebrand ist Reporterin und Online-Redakteurin beim Magazin Zitzo. Immerhin schreibt sie fast noch schlimmer. Du, Antje Schätzli, tu doch mal einem Opfer von einer realen physischen Vergewaltigung erklären. Du, aber es wäre im Fall viel schlimmer gewesen, wenn der von dir ein Nacktbild gemacht hätte mit KI und rübergeschickt hätte. Erkläre doch da bitte mal. Erkläre einem echten Vergewaltigungsopfer deine These und bitte sag mal, wenn du es machst. Ich möchte gerne dabei sein, wenn du es erzählst. Es geht noch besser. Schau da. Manuela Schwesig. Ich bin so wütend, dass Frauen immer wieder ihren Körper, ihre Identität, ihre Würde verteidigen müssen. Im echten Leben und auch im Netz. Was Colin Fernandes beschreibt, ist Gewalt. 10 Jahre lang wurde ihr Körper gestohlen von jemandem, dem sie vertraut hat. Frau Schwesig ist Ministerpräsidentin vom Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Und sie ist nicht allein mit ihrer hellen Aufregung. Ganz viel. Schaut mal da. Promis schreiben an Colin Fernandes. Du bist nicht allein. Tausende Internetkommentare machen Colin Fernandes jetzt Mut. Ja. Und da gibt's auch, es gibt dann auch eine Männerfront, hat auch eine Story gegeben, mit so ein paar Promisöckchen, die anstehen und sagen, das geht gar nicht, Colin, wir sind auf deiner Seite und so weiter. Du, in Deutschland haben wir pro Tag im Schnitt 2 Gruppen Vergewaltigungen. Eine Horde von Männern fällt über meistens sehr junge Frauen oder sogar Minderjährige, also faktisch Kind, her. In der Regel, im absolut überwiegenden Fall, sind es ausländische Täter, sind es Migranten. Wo sind ihr denn eigentlich mit eurem Aufschrei, wenn das einmal passiert? Ihr könntet jeden Tag 2 Mal einen Aufschrei machen. Ihr könntet euch aufregen, jährlich mehrere 100 Mal. Ihr könntet eure Solidarität bekunden mit Opfern, mehrere 100 Mal pro Jahr. Ihr macht es nicht, ihr macht es erst, wenn irgend so ein Promi-Fraueli virtuell vergewaltigt wird. Echte Vergewaltigungen sind euch völlig wurscht. Und Frau Fernandes selber hat eine ganz interessante These. Sie ist zu der Polizei gesehen und hat sich dort nicht ernst gefühlt. In Deutschland, sie findet Spanien, gehen wir so Sachen viel härter auf den Grund zu Vorfällen. Und sie hat sich dann so zitieren lassen. Bitte sehr. Aus der Tagesschau. Ein Zitat von ihr. Deutschland ist ein absolutes Täterparadies. Du, Frau Fernandes hat recht. Es ist einfach nicht wirklich ihren Fall, wo das gut beleidigt. Es gibt andere Fälle. Zum Beispiel da. Mädchen 15 im Hamburger Stadtpark missbraucht. 9 Vergewaltiger. Nur einer muss in den Knast. Und da haben wir zur Erinnerung auf täglicher Basis. Es kommen immer wieder, mögen Leute schleifen, bis hin zu dem Fall, den ich letzte Woche erzählt habe, in einem Berliner Jugendclub, wo man arabischstämmige Täter geschützt hat, indem man den Fall nicht öffentlich gemacht hat, weil man Angst hat, sie werden stigmatisiert. Täter, liebe Frau Fernandes, werden tatsächlich geschützt in Deutschland. Aber in ganz, ganz viel dramatischeren Fällen als in ihrem. Sie haben, glaube ich, wie man jetzt gerade sieht, sehr viel Hilfe auf ihrer Seite und müssen sich eigentlich nicht wirklich so als völlig unerkanntes Opfer positionieren. Die stillen Opfer sind ganz andere. Die absolute Beweisführung dafür, dass meine These oder die These von ganz vielen Leuten im Moment, dass es eine Kampagne ist, das Ganze für den Versuch, um das Internet stärker zu kontrollieren. Die Beweisführung, die ist aus meiner Sicht spätestens mit dem, wo jetzt kommt, lückenlos erfolgt. Aus dem Bild. Colin Fernandes kündigt für Sonntag Demo an. Innerhalb von 2-3 Tagen, nachdem die Story hochgekocht ist, ist eine Demo parat vom Brandenburger Tor gegen böse Männergewalt, gegen virtuelle Gewalt, für die Klarnamenpflicht, für die Identifikationspflicht im Internet. Lass mich raten. Plakate sind schon lange vorgedruckt gewesen. Ganz sicher, ja. Bewilligungen haben da schon vor einer Woche beantragt, bevor die Story im Spiegel gekommen ist. Ja. Und organisiert wird das Ganze von NGOs, Nichtregierungsorganisationen, die staatlich finanziert sind. Genau wie damals, wo man die Lügen-Story über das Geheimtreffen in Potsdam hatte, von dem Lügen-Kollektiv Korrektiv, von den angeblichen Rechercheuren über irgendeinen Remigrationsgeheimplan, der jetzt die letzten Tage auch völlig verblasen worden ist, wie ein Luftballon, wo man eine Nadel reinhält. Genau wie es damals innerhalb von Tagen Demos gegen rechts gegeben hat. Wir sind nicht raus. Du, für wie blöd haltet ihr uns eigentlich? Für wie blöd? Aber gell, ich gebe es zu. Es hat bis jetzt immer geklappt. Ich verstehe, dass es machen. Es hat immer geklappt. Gut. Wenn der Ulmen das wirklich gemacht hat, was er gemacht hat, könnte man aber auch sagen, er ist gar nicht schuld. Nein. Man könnte dann bei ihm einfach den gleichen Maßstab anlegen, wie bei diesen kriminellen Migranten, wie das dort immer gemacht wird. Schaut hier, auf X habe ich das gefunden. Herr Ulmen ist ein bedauerlicher Einzelfall. Wir dürfen keine voreiligen Schlüsse ziehen. Er war höchstwahrscheinlich traumatisiert. Es gilt die Unschuldsvermutung. Er hätte mehr psychologische Betreuung gebraucht. Wir haben versagt. Männerphobe Hetze, aber hilft nur den Falschen. Der gute Mann hier, der Max Stirner, hat eins zu eins das auf den Herr Ulmen umgelegt, wo sonst immer nach Verbrechen durch Ausländer heisst. Bedauerlicher Einzelfall, also zwar der 758. Jahr, aber immer noch ein Einzelfall. Er war sicher traumatisiert gewesen, er kann überhaupt nichts dafür. Wir hätten uns mehr um ihn kümmern sollen, wir hätten schauen sollen, wir sind schuld, wir haben zu wenig ärztliche Hilfe zur Seite gestellt, nie haben versagt. Und jetzt irgendwie gegen alle Ausländer sein, das hilft nur den Falschen, nämlich den bösen Rechten, der AfD. Genau da können wir jetzt mit Ulmen anführen, passiert natürlich nicht. Gut, ich beschließe das Thema in der Hoffnung, dass ich diese Woche nicht nochmal darüber rede, mit der besten, perfekten Zusammenfassung von dem ganzen Fall, den ich gefunden habe. Stell dir vor, ich werde virtuell vergewaltigt 2024 von meinem Partner, der dies angeblich zugibt. Mit dem gleichen Partner schließe ich 2025 einen Werbevertrag ab und steige mit ihm für die Werbung ins Bett. Erst 2026 zeige ich das in Spanien an, stelle alle deutschen Männer als Tätergruppe hin und fordere eine Klarnamenspflicht, just in dem Moment, wo der Staat das durchdrücken möchte. Wenn das ein Film auf Netflix wäre, würde ich Netflix abbestellen. Gut gebrüllt, Löwe. Genau, das ist es. Es ist eine Hinterfortzeit-Kampagne, die im Moment läuft. Und ich weiss nur nicht, wenn niemand von uns weiss, ist es einfach so, dass die unfreiwillig jetzt als Poster für die Kampagne missbraucht werden. Oder hat man es gezahlt oder was auch immer hinter der Kulisse gelaufen ist, wir wissen es so nicht. Wenn ich sicher bin, der Schweizer Regisseur Milo Rau, der immer da die Schauprozesse über rechts und so weiter auf die Bühne bringt, der bereitet jetzt gerade im Moment mit Garantie jetzt schon ein Theaterstück vor zu dem Thema. Mark my words, in einem halben Jahr ist er auf der Bühne. Ich schwör's euch. Merkt euch die Sendung. Wir gehen zur Leserpost. Der Chuck Norris ist gestorben. Was ja technisch eigentlich gar nicht möglich ist, aber er ist tatsächlich gestorben, ja. Wobei, also, jetzt wäre Zeit für Chuck Norris Witz, aber es gibt so viele Sprüche über Chuck Norris, ich kann gar keinen auswählen. Und ich mag auch gar nicht recht glauben, dass er wirklich gestorben ist. Es gibt ja sogar Filmaufnahmen von seiner Beerdigung. Bitte sehr. So, nach der Verabschiedung gibt es noch ein kleines Zückerli. Einen schönen Zusammenschnitt habe ich auf X gefunden zu Aussagen von Bundesräten 20 Jahre zurück zur Personenfreizügigkeit. Und ja, die Frage, die im Raum steht, wie gut gealtert sind die Aussagen von verschiedenen Bundesräten in der Arena aus zwei Dekaden rund um Personenfreizügigkeit. Sehr erhellend. Schaut es euch an. Wir sehen uns mit allen anderen Themen morgen wieder an dieser Stelle, wenn es heisst, der Daily Mail. Bis dann, danke und tschüss.
Es wird immer von dem Druck geredet, der irgendwie besteht. Man hat fast das Gefühl, es stehen an der Grenze ganze Schlangen, die auf das Zeichen auf die Plätze fertig loswarten. Es ist in der EU gar kein sättiger Druck vorhanden, dass wir überschwemmt werden könnten.
Was die Einwanderung angeht, da sollen wir nicht vergessen, dass wir diesen Vertrag mit der EU Also mit Deutschland, Frankreich, Österreich, Italien, Spanien, Portugal abschließen und von dort besteht kein Einwanderungsdruck in die Schweiz.
Wir stimmen ab an die Osterweiterung, das heißt an die 10 neuen EU-Mitgliedstaaten. Und es wird kein Exodus stattfinden. Das ist Phantasmen. Sie haben recht, Phantasmen zu. Sie können Phantasmen haben.
Und jetzt haben wir eigentlich den Vorteil gegenüber dem, was wir im 1999 hatten, wo wir das erste Mal diskutiert haben über die Personenfreizügigkeit und wo die Argumente die gleichen waren wie heute auch. Aber was das Plus ist, wir haben 8 Jahre Erfahrung. Natürlich nicht mit der vollen Freizügigkeit, aber immerhin mit 15 Staaten volle Freizügigkeit. Und was sehen wir? Es ist eine ganz kontrollierte Immigration. Es hat kein Lohn- und Sozialdumping gegeben. Es sind Arbeitsplätze geschaffen worden, nicht vernichtet. Also das sind die drei Aussagen, die wir im 99-2000 gehört haben und jetzt auch wieder hören. Und das Gegenteil ist der Fall.